Als Mark van Beers endlich seine Traumfrau gefunden hat, scheint sein Leben perfekt zu sein. Er lebt in einem großen Haus, verdient gutes Geld und hat eine attraktive Frau an seiner Seite, mit der er endlich eine Familie gründen will. Doch das Glück der beiden findet ein schreckliches Ende. Während ihrer Flitterwochen verunglückt Mark bei einem Autounfall. Doch war es wirklich ein Unfall? Der Belgier Mark van Beers wird von seinem Umfeld als schüchtern und ruhig beschrieben. Er arbeitet als Wirtschaftsanwalt und Berater in Steuerrechtsfragen und lebt in einem großen, schicken Haus. Doch die richtige Frau an seiner Seite fehlt noch. Dabei würde er gern endlich eine Familie gründen und Kinder haben. Dem schüchternen Mark fällt es schwer, Frauen kennenzulernen. Im Jahr 1994 fasst der damals 35-Jährige deshalb all seinen Mut zusammen und sucht über eine Partnervermittlung die Frau fürs Leben. Es dauert nicht lange, bis es den ersten Treffer gibt. Die damals 24-jährige Aurore Martin ist an ihm interessiert. Sie sucht nach einem netten Mann mit gutem Einkommen und einem eigenen Haus. Dass es Aurore nur auf sein Geld abgesehen hätte, kommt Mark nicht in den Sinn. Er ist sofort verliebt in die jüngere, hübsche Aurore. Schon kurz nach dem Kennenlernen zieht sie bei ihm ein. Im März 1995 heiratet das Paar bereits. Im Mai desselben Jahres geht es für das frisch vermählte Paar in die Flitterwochen. Sie fliegen auf die französische Mittelmeerinsel Korsika und verbringen ihren Urlaub in der Hafenstadt Calvi. Gegen 1 Uhr in der Nacht des 11. Mai 1995 geht ein Anruf bei der Polizei und Feuerwehr in Calvi ein. Es gab einen Autounfall. Ein Paar sei von der Straße abgekommen und mit dem Auto in die Tiefe gestürzt. Auf der Strecke gibt es häufig Unfälle. Sie führt direkt an der Küste entlang, ist schmal und schlecht einsehbar, gerade in der Nacht. Besonders für Urlauber, die noch nie die Straße entlang gefahren sind, ist die Strecke gefährlich, da sie viele Kurven hat. Für die Feuerwehr scheint dies ein Routineeinsatz zu sein. Circa eine Stunde später kommen sie am Unfallort an. Am Straßenrand steht eine weinende Frau. Es ist Aurore Martin. Sie erzählt den Einsatzkräften, dass sie und ihr Mann den Abend in einem Restaurant in Calvi verbracht hatten. Danach fuhren sie zu einer kleinen Kapelle. Von dort aus wollten sie zurück ins Hotel fahren, doch sie verfuhren sich. Und als ihr Mann wenden wollte, fuhr er über die Parkbucht. Der Wagen stürzte die steilen Klippen herab, genau an der Stelle, an der die Straße für 13 Meter keine hohe Mauer zur Abgrenzung hat. Nur Aurore konnte sich im letzten Moment aus dem Wagen befreien. Und sprang heraus. Die aufgelöste Frau fleht die Einsatzkräfte an, nach ihrem Mann zu suchen. Doch plötzlich ändert sie ihre Geschichte, was passiert sein soll. Es gab doch kein Wendemanöver. Es stand plötzlich ein Tier auf der Straße. Ihr Mann Mark van Beers verriss das Lenkrad, kam von der Straße ab und stürzte dann die Klippe herunter. Sie schafft es, vor aus dem Wagen zu springen und sei dann die Klippe heruntergeklettert, um Mark zu retten. Danach kletterte sie erneut die steile Klippe hinauf, um Hilfe zu holen. Mehr Details bekommen die Einsatzkräfte am Unfallort nicht von Aurore. Auf die vielen Fragen reagiert sie plötzlich hysterisch und bricht zusammen, sodass sie ins Krankenhaus von Calvi gebracht wird. Währenddessen suchen die Feuerwehrleute in der Nacht nach dem Auto und Mark van Beers. Doch der Abhang ist zu steil, was die Suche deutlich erschwert. Über Stunden suchen Feuerwehr und Polizei das Küstengebiet ab, bis sie schließlich den Wagen finden. Doch von Mark van Beers fehlt jede Spur. Der Wagen ist vollkommen zerstört und liegt auf dem Dach, nachdem er 140 Meter in die Tiefe gestürzt ist. Im Wagen finden die Einsatzkräfte Blut und Gehirnmasse. Der Mann ist wahrscheinlich tot. Doch wo ist sein Körper? Am Morgen des 11. Mai 1995 rücken schließlich Taucher aus, die den Küstenabschnitt 5 Stunden absuchen, bis die Taucher schließlich die schreckliche Entdeckung machen. Sie finden den Körper des 36-jährigen Mark van Beers. Er ist durch den Aufprall weit geschleudert worden und trieb schließlich 3 Meter tief im Meer. Sein Gesicht ist bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Doch für die korsische Polizei sind schwere Unfälle auf der kurvenreichen Straße keine Seltenheit. Deshalb gibt es keine Ermittlungen, ob ein Fremdverschulden oder gar ein Mord vorliegt, obwohl die Feuerwehrleute Zweifel an der Aussage von Aurore Martin äußern und betonen, dass die einzige Zeugin zwei verschiedene Unfallszenarien zu Protokoll gegeben hatte und meinte, sie sei die Klippen erst runter und dann wieder hochgestiegen. Ein Unterfangen, was die Einsatzkräfte nur mit spezieller Ausrüstung schaffen. Auch die belgische Polizei ist davon überzeugt. Es ist ein Unfall, zwar ein sehr brutaler, aber nichts, bei dem man Ermittlungen einleiten müsste. Als die Familie von Marc die schreckliche Nachricht erreicht, sind sie schockiert von der Tragödie. Marc, der endlich die Frau fürs Leben gefunden hatte, stirbt bei einem Unfall während seiner Flitterwochen. Sein Körper wird nach Belgien geflogen, wo er bestattet wird. Auch Aurore scheint bestürzt von dem Schicksal zu sein, doch ihre Trauer ist nicht von langer Dauer. Nur kurz nach dem Tod von Marc bricht Aurore den Kontakt zu seinen Eltern ab, obwohl diese vorher ein enges Verhältnis hatten. Außerdem verkauft die junge Witwe das große Haus von Marc und unterzieht sich nur wenige Wochen nach seinem Tod einer Schönheitsoperation. Marcs Familie kommt das Verhalten ihrer Schwiegertochter merkwürdig vor, weshalb sie sich mit ihren Bedenken an einen Anwalt wenden. Ein Jahr nach dem Unfall ordnet ein Untersuchungsrichter in Belgien ein Ermittlungsverfahren an, um die Umstände des Unfalls auf Korsika zu untersuchen. Das Ermittlungsteam befragt zunächst Aurore Martin, die auf sie immer noch so wirkt, als sei sie mitgenommen von der Tragödie. In Belgien erzählt sie erneut die zweite Version des Unfalls. Ein Tier war plötzlich auf der Fahrbahn und ihr Mann verlor die Kontrolle über den Wagen. Es gibt keine weiteren Zeugen, die den Unfallhergang bestätigen können und auch die Ermittlungen vor Ort gestalten sich durch die steile Küstenregion als schwierig. Deshalb ordnet das belgische Ermittlungsteam die Exhumierung des Körpers an. Marc van Beers hat zahlreiche Rippenbrüche und Gesichtsverletzungen. Am auffälligsten ist jedoch eine große Verletzung am Schädel. Zwar könnte die Schädelverletzung von der Wucht kommen, mit der Marc aus dem Auto geschleudert wurde, allerdings wirkt die Verletzung eher, als sei sie durch einen stumpfen Gegenstand, wie einem Stein oder einen Hammer, zugefügt worden. Doch noch etwas ganz Entscheidendes fällt auf. Die zahlreichen Wunden, die Marc van Beers Körper aufweisen, haben keine Blutspuren. Der 36-Jährige war bereits tot, als ihm die meisten seiner Verletzungen zugefügt wurden. Für die Polizei ist dies ein Durchbruch, mit dem sie nicht gerechnet hätten. Der vermeintliche Unfall war keiner. Doch was war in der Nacht des 11. Mai 1995 auf Korsika passiert? Durch die Obduktion gibt es noch mehr Zweifel an dem, was Aurore der Polizei erzählt hat. Der Magen von Marc ist leer. Er hat Stunden vor seinem Tod nichts gegessen. Was nicht mit der Geschichte von Aurore übereinstimmt, dass sie gemeinsam essen waren. Daraufhin werden Zeugen im Restaurant in Calvi befragt. Und keiner vom Restaurantpersonal kann sich daran erinnern, dass das Paar zu Gast war. Ein Unfallexperte untersucht außerdem auf Korsika den Unfallort. Er stellt fest, dass das Auto nicht dort gelandet sein konnte, wo es gefunden wurde, wenn es wirklich die Klippe an der Stelle runterfiel. Auch Bremsspuren sind weder auf der Fahrbahn noch in der Parkbucht zu finden und es gibt keine beschädigten Büsche oder Sträucher, die zu finden sein müssten, wenn dort ein Auto runterfiel. Außerdem war die Fahrtrichtung des Autos gerade auf das Wasser zu, als sei er auf die Klippe und das Meer zugesteuert und nicht, wie Aurore sagt, dass er das Lenkrad verrissen hätte. Auch Blutspuren können noch am Ufer rekonstruiert werden. Sie sind allerdings unregelmäßig. Nicht so, als sei Marc aus dem Auto geschleudert worden, sondern eher, als hätte ihn jemand herausgetragen und dann ins Wasser geworfen. Laut Aussage von Aurore sei der Wagen mit ca. 35 Stundenkilometern über die Klippe gestürzt. Wie sollte sie es schaffen, in dieser kurzen Zeit aus dem Wagen zu springen und das ohne einen einzigen Kratzer? Die Polizei stellt sogar mit Aurore Martin die Szene nach, wobei sie zeigen soll, wie sie innerhalb weniger Sekunden die Tür öffnen konnte, um aus dem fahrenden Auto zu springen. Sie probieren es mit verschiedenen Geschwindigkeiten, doch kein einziges Mal schafft es Aurore, aus dem Wagen zu springen. Dass der Tod von Marc van Beers kein Unfall war, ist für das Ermittlungsteam mittlerweile klar. Doch steckt wirklich Oran hinter der kaltblütigen Tat? Wenn es wirklich so war, dass der Körper von Mark van Biers aus dem Auto transportiert wurde, wer hat ihn dann getragen? Es gibt keine Schleifspuren. Wie sollte außerdem die 50 Kilogramm schwere Oran den viel schwereren Mark überhaupt tragen können? Wenn wirklich sie hinter der Tat steckt, muss noch jemand in den Mord involviert gewesen sein. Doch wer sollte das gewesen sein? Als Oran Martin 2 Jahre nach dem Unfall erneut befragt werden soll, ist sie abgetaucht. Freunde von ihr sagen, dass sie einen Onkel in den USA besuchen würde. Obwohl Oran mit einem internationalen Haftbefehl gesucht wird, fehlt von der jungen Frau jede Spur. Doch es meldet sich plötzlich eine Zeugin bei der Polizei in Belgien, die gegen Oran aussagen will. Es ist die Ex-Freundin von Orans Vater. Noch im Krankenhaus soll sie ihr damals gesagt haben, dass sie Mark van Biers umgebracht hat. Sie hätte das perfekte Verbrechen begangen und hätte nun das Geld, auf welches sie es abgesehen hatte. Die Zeugin hat außerdem noch eine weitere wichtige Information. Wie die Polizei es bereits vermutet hatte, bestätigt sie, dass Oran nicht allein den Mord beging. Sie hat einen Liebhaber, der mit am Mord beteiligt gewesen sei. Es ist der deutsche Ex-Bundeswehrsoldat Peter Uwe Schmidt. Oran und Peter hätten ihren Mann in einen Hinterhalt gelockt, um ihn so zu töten. Peter Uwe Schmidt hatte die schmale Straße mit einem Wagen blockiert, wodurch das Auto mit Oran und Mark nicht vorbei konnte. Sie stiegen beide aus dem Auto, als Orans Liebhaber auf ihren ahnungslosen Ehemann mit einem Baseballschläger einschlug. Oran erzählt der Zeugin außerdem, dass Mark noch gerufen hätte, dass der Angreifer seine Frau in Ruhe lassen soll. Seine letzten Worte waren: Bitte verletze meine Frau nicht. Die Aussage von der Ex-Freundin von Orans Vater ergibt Sinn und stimmt mit den bisherigen Ermittlungen überein. Der Angriff mit dem Baseballschläger erklärt die schweren Kopfverletzungen, die Obduktion an Mark van Biers Körper zeigt. Wenn Peter Uwe Schmidt ebenfalls an der Tat beteiligt war, könnte das erklären, wer den Körper von Mark trug und ihn ins Wasser warf. Doch wer ist Peter Uwe Schmidt, der für seine Geliebte bereit ist zu töten? Als die Polizei seinen Hintergrund durchleuchtet, machen sie eine merkwürdige Entdeckung. Peter Uwe Schmidt ist schon einmal in einen tödlichen Unfall verwickelt gewesen. Ein Unfall, der sich bis aufs Haar mit dem Mord an Mark van Biers gleicht. Peter Uwe Schmidt stammt aus Troisdorf in der Nähe von Bonn. Anfang der 1990er Jahre dient er als Bundeswehrsoldat in der Nähe des NATO-Hauptquartiers in Belgien. Er liebt schnelle und teure Autos und stiehlt nebenbei im Auftrag von Versicherungsbetrügern Luxuswagen. In einem Stripclub in Lüttich lernt er Oran Martin kennen, die dort arbeitet. Die beiden verlieben sich ineinander. Höchstwahrscheinlich träumen sie von einem gemeinsamen Leben ohne finanzielle Sorgen, wodurch der erste tödliche Plan des Paares zustande kommt. Im November 1991 spricht Peter Uwe Schmidt die 22-jährige Literaturstudentin Ursula Deschamps in einem Club in Waterloo an. Eigentlich hatte er es auf eine ihrer Freundinnen abgesehen. Doch am Ende des Abends macht er Ursula Avancen. Sie ist fasziniert vom gut aussehenden Soldaten und die beiden gehen Hals über Kopf eine Beziehung ein. Nach nur einer Woche zieht Ursula bei ihm ein. Sie sind ein ungewöhnliches Paar, denn Ursula kann weder Deutsch noch Englisch und Peter kann kein Französisch. Ihre Familie ist jedoch nicht begeistert von dem neuen Freund. Schon gar nicht, als das Paar nach nur wenigen Monaten Beziehung im Februar 1992 heiratet. Ihre Eltern sollen Ursula immer wieder vor ihm gewarnt haben. Der ist ein Taugenichts. Doch die 22-Jährige ist fasziniert von ihrem frisch angetrauten Mann. Nur kurze Zeit nach der Hochzeit schließen sie eine Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit ab. Aber nur kurz danach zeigt Peter Uwe Schmidt seine wahre Seite. Er ist gewalttätig, lügt und ist untreu. Außerdem findet Ursula heraus, dass er in Autodiebstähle verwickelt ist. Immer öfter hat sie Angst vor ihrem Ehemann und droht ihm, zur Polizei zu gehen. Gegenüber ihrer Schwester deutet sie immer öfter an, dass die Beziehung kein gutes Ende nehmen wird. Am 1. September 1992 wird die Polizei Ursula wegen der Autodiebstähle ihres Mannes befragen. Doch da ist sie bereits tot. Am 29. August 1992 fahren Peter-Uwe Schmidt und Ursula Deschamps im belgischen Mont in ein Restaurant. Auf dem Rückweg gegen 22.30 Uhr verliert Peter die Kontrolle über den Wagen in Höhe eines Kanals, der durch den Ort fließt. Das Auto stürzt in den Kanal. Peter-Uwe Schmidt, der das Auto fährt, kann sich im letzten Moment retten. Doch seine Frau stürzt mit dem Wagen ins Wasser. Erst einige Tage später finden die Suchtrupps den Körper von Ursula 800 Meter flussabwärts. Ursulas Familie kann sich aber nicht vorstellen, dass das wirklich ein Unfall war. Sie war eine ausgezeichnete Schwimmerin, die sogar als Rettungsschwimmerin bei zahlreichen Wettkämpfen gewann. Sie wusste, wie sie sich in einer gefährlichen Situation unter Wasser zu verhalten hätte. Wie konnte es also sein, dass sich Ursula nicht aus dem Auto retten konnte? Schließlich brauchte ein Auto mehrere Minuten, um vollständig zu sinken, in denen sie Zeit gehabt hätte, sich zu befreien. Außerdem wird Ursulas Leiche außerhalb des Wagens gefunden. Sollte die erfahrene Rettungsschwimmerin es also nicht geschafft haben, zu schwimmen? Für Ursulas Eltern ergibt der ganze Unfallhergang schon 1992 keinen Sinn. Sie vermuten, dass Peter-Uwe Schmidt ihre Tochter getötet hat. Doch die Polizei nimmt sie nicht ernst. Peter-Uwe Schmidt wird lediglich wegen unvorsichtigen Fahrens und fahrlässigen Totschlags verurteilt. Er bekommt 3 Monate auf Bewährung und muss 3.000 Mark zahlen. Für ihn ist das mittlerweile eine kleine Summe, denn er hat 300.000 Mark aus der Lebensversicherung seiner Frau bekommen. Er quittiert seinen Job bei der Bundeswehr und zieht mit Aurore Mator nach Florida. Dort führen die beiden ein Leben in Saus und Braus. Sie wohnen in einem teuren Apartment, Peter fährt einen Luxuswagen und sie gehen in die nobelsten Restaurants essen. Doch nach nur wenigen Jahren geht das Geld zur Neige. Nun ist Aurore dran, ihnen ein finanziell unbeschwertes Leben zu ermöglichen. Die Polizei findet heraus, dass insgesamt 7 Lebensversicherungen auf Mark van Biers abgeschlossen wurden. Zusammen mit dem Verkauf seines Hauses bekam Aurore Martin fast 1,5 Millionen Mark. Eine der Versicherungen ist dabei für das Ermittlungsteam besonders interessant. Mark van Biers hatte darin angekreuzt, dass er keine Vorerkrankung habe. Dabei litt er seit Jahren unter Diabetes. Auch die Unterschrift stimmt nicht mit der von Mark überein. Aurore ging also sogar so weit, dass sie ohne das Wissen ihres Mannes weitere Lebensversicherungen auf ihn abschloss. Das Ermittlungsteam ist sich sicher, dass der Tod von Ursula und der von Mark zusammenhängen. Doch das belgische Gesetz ermöglicht es nicht, dass jemand für dieselbe Tat zweimal verurteilt werden kann. Und Peter-Uwe Schmidt war bereits wegen des fahrlässigen Totschlags an seiner Frau verurteilt worden. Die Polizei findet außerdem heraus, dass sich Aurore nicht zu einem Verwandten in die USA abgesetzt hat, sondern zu ihrem Freund Peter-Uwe Schmidt nach Florida. Doch trotz seines internationalen Haftbefehls, mittlerweile auf die beiden angesetzt, bleiben sie untergetaucht. Sie telefonieren nur von Münztelefonen, bezahlen bar und hinterlassen keine Spuren, die auf ihre Identität zurückführen. Doch nach 2 Jahren auf der Flucht wird Peter-Uwe Schmidt schließlich auf einem Supermarktparkplatz festgenommen. Er hat sich ein Bart wachsen lassen und trägt eine Brille, um nicht erkannt zu werden. Aurore Mator wird in der Wohnung der beiden festgenommen und das Paar wird ein Jahr später nach Belgien ausgeliefert. Während der Verhöre zeigen sich beide unkooperativ. Aurore und Peter verweigern sämtliche Aussagen, weshalb bis heute zahlreiche Details zum Tod von Mark van Biers ungeklärt sind. Auch vor Gericht gibt es keine Antworten auf die Fragen. Der Indizienprozess gegen Aurore Mata und Peter-Uwe Schmidt findet im Jahr 2001 statt. Einen belastenden Beweis gegen das teuflische Paar, wie die Presse sie beiden nennt, hat die Staatsanwaltschaft nicht. Dafür zahlreiche Indizien. Sie vermuten, dass Schmidt der Kopf des Paares ist und Aurore in seinem Auftrag handelte und auf Drängen ihres Freundes eine Kontaktanzeige schaltete, um einen Mann mit Geld zu finden. Peter-Uwe Schmidt wird im Schwurgericht in Brüssel zu 20 Jahren Haft verurteilt, seine Freundin Aurore Martin zu 15 Jahren. Beide wurden 2006 und 2008 vorzeitig aus der Haft entlassen.